Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Manuela, Kathi, Sandy, Rahel, Maria, Natascha, Lisa, Nina, David und Valerie. Vielen Dank, dank euch kann es diesen Podcast geben, kann es diesen Podcast weitergeben, dank euch kann ich weitere Folgen produzieren. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast auch supporten wollt, dann geht das unter steadyhqw.com/Große Töchter Podcast. Der Link ist in den Shownotes und aktuell ist Große Töchter auch auf der Suche nach neuen SupporterInnen, damit der Podcast 2025 regelmäßig produziert werden kann. Aktuell fehlen noch etwa 20 neue SupporterInnen. Also steadyhqw.com/Große Töchter Podcast. Schaut mal rein. Wenn euch das Thema der heutigen Folge interessiert, dann kann ich euch auch noch empfehlen, in die Folge 100 reinzuhören mit Jürgen Pettinger. Da geht es nämlich um die Schauspielerin Dorothea Neff, die während der NS-Zeit in Wien mit einer Frau zusammengelebt hat und über die wir in der heutigen Folge auch ganz kurz sprechen werden. Die Folge 100 mit Jürgen Pettinger und ebenso die Folge 69 ebenso mit Jürgen Pettinger dürfte euch auch interessieren. Da geht es um Franz Doms bzw. um die Verfolgung schwuler Männer während des Nationalsozialismus. In der heutigen Folge ist die Historikerin Natascha Bobrowski zu Gast. Sie forscht an der Universität Wien zur Verfolgungsgeschichte homo- und bisexueller Frauen während des Nationalsozialismus und heuer ist ihr Buch Verbotene Beziehungen, weibliche Homosexualität im nationalsozialistischen Österreich im Mandelbaum Verlag erschienen. Und genau darüber haben wir uns auch in dieser Folge unterhalten. Liebe Natascha, ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du, um meinen GästInnen die Möglichkeit zu geben, sich mal selber so ein bisschen vorzustellen. Also, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Natascha Bobrowski, ich bin Historikerin und bin derzeit am Institut für Geschichte an der Universität Wien als Prädok-Assistentin im Bereich Frauen- und Geschlechtergeschichte angestellt und arbeite derzeit an meiner Dissertation, habe aber vor kurzem das Buch Verbot der Beziehungen, weibliche Homosexualität im nationalsozialistischen Österreich publiziert. Das ist in Zusammenarbeit mit Queen, Zentrum für queere Geschichte, entstanden und ist im Mandelbaum Verlag erschienen. Und ich beschäftige mich jetzt doch schon seit gut 3 Jahren mit dem Thema der strafrechtlichen Verfolgung von Frauen nach § 129 1b in Österreich während des Nationalsozialismus.
Magst du mal kurz erklären, weil du schon gesagt hast, der § 129
1b.
1b, ja. Genau. Was ist das denn gewesen?
Genau, das ist der Paragraph, der im Strafgesetz von 1852, also das Strafgesetz, das in Österreich bis zur kleinen Strafrechtsreform 1971 so ungefähr bestanden hat. Es hat natürlich dazwischen immer wieder Änderungen gegeben, aber so das Grundgerüst war dieses. Und der Paragraph 129 1b, wichtig ist, dass man das b sagt und nicht das a, der hat Unzucht wieder die Natur, Absatz A mit Tieren, Absatz B mit Personen desselben Geschlechts erfolgt. Mhm. Das heißt, wenn man sagt 129 1a, dann wird sich das auf Tiere beziehen und B bezieht sich auf Personen desselben Geschlechts. Mhm. Und der hat so quasi eine Sonderstellung in Europa, weil der Personen sowohl Männer als auch Frauen strafrechtlich verfolgt hat. Also es war geschlechtsneutral ausgelegt. Mhm. Anders als zum Beispiel in Deutschland. Da hat sich der Paragraph 175 nur auf Männer bezogen.
Warum war man da in Österreich so gründlich, unter Anführungszeichen?
Ja, man könnte sagen, dass Österreich vielleicht sich eher an die Rechtstradition gehalten hat, weil ursprünglich sind auch in Europa sonst immer Frauen auch strafrechtlich verfolgt worden. Mhm. Das ist dann aber in den anderen Ländern, sind dann irgendwann davon abgekommen und könnte sagen, Österreich ist da ein bisschen dem treu geblieben.
Gut, dann frage ich andersrum, warum sind die anderen Länder davon abgekommen?
Naja, also es gab den Einfluss von Code Penal, von also liberaleren Strömungen und was dann ein Argument war, ist, dass es ein bisschen schwieriger ist, vielleicht festzustellen bei Frauen, wie haben die jetzt eigentlich Geschlechtsverkehr miteinander. Und das Strafgesetz war auch recht androzentristisch ausgelegt. Das heißt, es ging eher um die Penetration und nur wenn eine Penetration stattfindet, dann ist es Geschlechtsverkehr und wenn das zwei Frauen machen, dann würde es irgendwie ein künstliches Glied brauchen, damit das als Penetration durchgeht. Das heißt, es war immer die Frage, wie kann man da den Tatbestand genau nachweisen. In Österreich ist das so gemacht worden, dass es dann ein bisschen weiter gefasst wurde, dass es mehr beischlafähnliche Handlungen, dass da mehr drunter gefallen ist. Was aber, glaube ich, das Spannendste an der ganzen Geschichte ist, ist die Argumentation von den Nationalsozialisten, warum sie nicht auch Frauen verfolgt haben unter dem Paragraphen 175 oder warum sie das nicht wollten.
Paragraph 175, das war während der NS-Zeit dann?
Ja, der Paragraph 175, den hat es auch schon vor der NS-Zeit gegeben, okay, im deutschen Strafrecht. Mhm. Also der ist vom preußischen Strafgesetz in das Reichs Strafgesetzbuch übernommen worden. Okay. Also der ist nicht von den Nationalsozialisten geschaffen worden, der hat eben gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Männern strafrechtlich verfolgt. Mhm. Den gab es aber auch schon vor 1933 in Deutschland. Und es von den Nationalsozialisten ist überlegt worden, okay, wir wollen ein neues Strafgesetz. Das hat Hitler auch in Auftrag gegeben, dass das ausgearbeitet wird, hat das in diesem Entwurf aber auch wieder abgelehnt. Und es gab dann die Überlegung, okay, soll dieser Paragraph 175 auch Frauen betreffen? Und im Wesentlichen kann man das so ungefähr auf drei Argumente runterbrechen, warum sie sich dagegen entschieden haben. Zum einen, weil sie gesagt haben, die Rolle der Frau ist so unwichtig, dass sie selbst zu ihrer Homosexualität nicht irgendwie das gesunde Volksempfinden stören könnte. Dann, dass die Frau so und so keine sexuelle Autonomie hat, das heißt, sie ist immer in Abhängigkeit zum Mann gesehen worden, damit ist de facto weibliche Homosexualität verunmöglicht worden. Und ein Argument war auch, dass eine Frau immer noch Kinder kriegen kann, auch wenn sie homosexuell ist. Anders als bei einem homosexuellen Mann, wo das dann ein bisschen schwieriger ist, aber die Frau ist immer noch quasi geschlechtsbereit, um es mit den Worten der Nationalsozialisten zu sagen. Und es wäre auch die Idee gewesen, dass nach dem sogenannten Endsieg das Strafrecht von Deutschland und Österreich vereinheitlicht wird und da dann auch nicht mehr Frauen strafrechtlich verfolgt werden. Mhm. Zu diesem Endsieg ist es nicht gekommen, deswegen gab es zwei Strafrechte, da in Österreich und in Deutschland, obwohl es ein Reich war. Und ja, in Österreich sind weiter Frauen strafrechtlich verfolgt worden, auch während des Nationalsozialismus und damit innerhalb des Deutschen Reichs.
Mhm. Ich werde dann gleich nochmal darauf zurückkommen, wie es dann auch danach war, nach der NS-Zeit. Aber ich rühre nochmal zurück. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen?
Über die Uni. Mhm. Ich habe Master Geschichte studiert und ich glaube, Sommersemester 2021 war das, haben der Andreas Brunner, der Hannes Sulzenbacher und der Franz X. Eder ein Masterseminar angeboten unter dem Titel Homosexuelle vor Gericht. Mhm. 1930 bis 1955 war da die Zeitspanne. Und da habe ich mich angemeldet und da haben wir begonnen, mit solchen Gerichtsakten zu arbeiten, mit denen ich auch immer noch arbeite. Und habe da auch Seminararbeit geschrieben, dann meine Masterarbeit auch schon ein bisschen in die Richtung geschrieben und war dann immer noch in engem Kontakt mit Hannes und mit Andreas. Und die beiden haben mich dann, ich glaube, kurz vor meinem Masterabschluss gefragt, ich dann nicht da weiterarbeiten möchte dazu und Buchprojekt starten möchte. Mhm. Dann war ich am Anfang sehr überrascht, so, okay, ja, ein Sammelband rausgeben und so, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich soll ein Buch schreiben. Ich so, okay. Und dann haben wir eben Projektanträge geschrieben beim Nationalfonds, Zukunftsfonds, Hochschuljubiläumsfonds. Und das hat dann ermöglicht, dass ich ein Jahr bei Queen angestellt war und meine Recherchen habe machen können in den österreichischen Landesarchiven und bin auf die Suche nach den Gerichtsakten gegangen, zu § 129 1 und Frauen. Habe die erfasst, digitalisiert und ja, bin dann irgendwann in den Schreibprozess gestartet. Habe mir dann aber gedacht, eigentlich könnte ich auch gleich eine Dissertation draus machen, weil ich habe doch sehr viel mehr Quellen als in dem Buch vorkommen. Also das Buch bildet jetzt nicht meine ganze Recherche ab. Mhm. Und das hat sich dann sehr gut ergeben, dass ich eine Dissertationsbetreuerin gefunden habe und dann auch noch die Prädokstelle am Institut für Geschichte bekommen habe.
Und das Buch, das du geschrieben hast, ist ja vor kurzem erst erschienen im Mandelbaum Verlag. Es heißt Verbotene Beziehungen. Also ich werde das auch in den Shownotes verlinken, dann kann man sich das bestellen.
Ja, super.
Wenn über die Verfolgung von homosexuellen oder bisexuellen Menschen während der NS-Zeit gesprochen oder geschrieben wird, dann meistens von Männern. Ich habe selber noch sehr wenig gehört und gelesen über die Verfolgung von lesbischen, bisexuellen, queeren Frauen. Warum ist das denn so? Du bist einer der Ersten, die da jetzt drüber schreibt und forscht. Ne?
Also die Erste darf man nicht sagen, die Erste war auf alle Fälle Claudia Schoppmann.
Ich habe gesagt, eine der
Ersten. Eine der Ersten, gut. Weil das, die ja. Erste geht auf keinen Fall, also ja, ja. Auf alle Fälle. Claudia Schoppmann und Johann Karl Kirchknopf haben dazu schon gearbeitet, aber alles bezogen auf Wien, das muss man sagen. Ich wage zu behaupten, ich bin einer der Ersten, die es auf ganz Österreich ein bisschen ausgeweitet hat. Aber woran das liegt, ist das, da gibt es einen Diskurs darüber, sind jetzt Frauen im Nationalsozialismus verfolgt worden? Und der verschiebt sich recht stark auf Deutschland. Mhm. Und da ist dann immer so, nein, Frauen sind nicht strafrechtlich verfolgt worden. Also da gibt es unterschiedliche Positionen, die einen HistorikerInnen, also eigentlich hauptsächlich ein Historiker, der sagt, nein, Frauen sind auf keinen Fall verfolgt worden, weil es geht nur eben um diese strafrechtliche Verfolgung. Dann gibt es andere Positionen, die sagen, nein, es geht vielmehr darum, wie prekär die Situation von Personen waren und welchen Gefahren sie ausgesetzt waren aufgrund ihres Habitus. Und man kann das nicht so eng sehen. Also man darf diesen Verfolgungsbegriff nicht so eng gestrickt sehen. Und da wird dann manchmal Österreich ein bisschen ausgeblendet, dass es da tatsächlich diesen Paragraphen 129 1b gab, der Frauen verfolgt hat. Und ansonsten ist auch die Forschung zur strafrechtlichen Verfolgung von homosexuellen Männern in Österreich auch noch nicht so weit. Also wir haben jetzt die Monographie von Andreas Brunner, auch den Sammelband von Queen, die sich auf Wien beziehen. Es gibt vereinzelt Aufsätze zur Steiermark, Oberösterreich gibt es auch schon Arbeiten. Und es ist jetzt auch ein Forschungsprojekt zu Tirol im Werden von Ina Friedmann von der Uni Innsbruck. Das heißt, es tut sich was. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass die strafrechtliche Verfolgung von homosexuellen Männern im Nationalsozialismus in Österreich jetzt auch noch nicht erschöpfend beforscht wurde. Mhm.
Magst du kurz nochmal, also du hast es schon angeteasert, so einen kurzen chronologischen Überblick geben, wie die Rechtslage war vor der NS-Zeit, währenddessen und dann danach? Also was hat sich dann auch draußen entwickelt oder wie ist es danach weitergegangen?
In Österreich?
Auch im Vergleich Österreich und Deutschland gerne, ja.
Also in Österreich war eben von 1852 dieses Strafgesetz durchgehend bestehend geblieben bis 1971, bis zur kleinen Strafrechtsreform, ist eben dieser Paragraph 129 1b bestehen geblieben.
Bis wann nochmal?
Kleine Strafrechtsreform 1971.
1971.
Also das Totalverbot von Homosexualität hat erst 1971 in Österreich geendet. Es gab dann ein paar Folgetatbestände, die weiterhin Homosexualität sanktioniert haben, aber dieses Totalverbot ist 1971 gefallen. Und da hat eben der Anschluss an Deutschland hat de facto nichts daran geändert, außer dass sich die Verfolgung intensiviert hat, dass es teilweise Erlässe gegeben hat, dass der Paragraph 129 1b noch mehr Tathandlungen umfasst. Und das Markante ist eben, dass sich die Verfolgung intensiviert hat. Mhm. Vor allem gegenüber Männern, aber auch gegenüber Frauen. Und dass Personen auch ins Konzentrationslager deportiert wurden. In Bezug auf Deutschland gab es auch immer diesen Paragraphen 175, der vom preußischen Strafgesetz gekommen ist und dann auf ganz Deutschland ausgeweitet wurde. Und da hat sich dann, Hitler wollte zwar ein neues Strafgesetz, aber hat es auch nicht umgesetzt. Mhm. Der hat diese ganzen Entwürfe wieder abgelehnt und es ist bis 1945 auch dieses Strafgesetz, das Reichsstrafgesetz, bestehen geblieben. Mhm. Und hat dann auch nicht mehr, hat da nicht viel geändert während des Nationalsozialismus daran, außer dass es Reformen gab und das eben viel weiter gefasst wurde.
Aber der große Unterschied war, dass in Österreich Frauen und Männer verfolgt wurden, genau, und in Deutschland nur, ja, Männer.
Ja. Das ist, also das ist der größte Unterschied. Mhm. Wobei eben, wenn man jetzt sagt, man möchte in diesen Forschungsdiskurs irgendwie ein bisschen eingreifen und sagen, man möchte diesen Begriff der Verfolgung nicht zu eng auslegen, dann kann man auch sagen, auch Frauen in Deutschland haben nicht einfach offen ihre Homosexualität leben können. Also das ist fern von jeder Realität. Also da muss man wirklich sagen, Frauen, die Homosexuellen, waren trotzdem Gefahren ausgesetzt.
Welchen Gefahren waren sie ausgesetzt und wie wurden Frauen denn verfolgt tatsächlich, die homosexuell oder bisexuell waren?
In Österreich?
Jetzt mal machen wir mal zuerst Österreich.
Machen wir zuerst Österreich, das ist immer schwierig. Ja, genau. Das ist schwierig. Also in Österreich sind viele Frauen, also es gab ein bisschen einen Unterschied zwischen wie Männer verfolgt wurden und wie Frauen verfolgt wurden. Mhm. Also gegenüber Männern ist sehr, quasi sagen wir, aktiv ermittelt worden. Das heißt, Männer sind bespitzelt worden. Da sind die Polizisten in Bäder gegangen, haben Männer beobachtet und haben sie so quasi auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Oder haben sie bei Toiletten abgepasst und haben da wirklich aktiv Ausschau gehalten. Und bei Frauen war es eher so, dass Frauen sehr oft denunziert wurden, dass die Kripo irgendwie anders darauf aufmerksam wurden. Zum Beispiel, wenn gegen eine Frau ermittelt wurde wegen Diebstahls, dann ist irgendwie herausgekommen, aha, die hat auch eine Affäre mit einer anderen Frau. Also aufgrund irgendwelcher anderen Ermittlungen ist man dann im Zuge dessen draufgekommen. Oder Briefzensur hat stattgefunden, dass Briefe abgepasst wurden und man so draufgekommen ist. Was leider auch passiert ist, dass sich die Frauen gegenseitig angezeigt haben, weil sie irgendwie böse aufeinander waren und sich loswerden wollten. Ja, also das ist so ein bisschen der Unterschied in der, sagen wir mal, Dynamik.
Und was ist dann passiert? Also landeten zum Beispiel Frauen auch im KZ als Homosexuelle?
Sagen wir jetzt nicht als Homosexuelle mit dem rosa Winkel, also den rosa Winkel haben nur Männer bekommen. Das ist immer die große Frage, kamen Frauen auch ins Konzentrationslager? Ich habe einen Fall zu Kärnten, den habe ich sehr intensiv recherchiert. Da ist eine junge Kärntnerin, ist nach § 129 1 b verurteilt worden und ist dann in weiterer Folge ins Konzentrationslager Ransbrück und Mauthausen deportiert worden und mit einem schwarzen Winkel gekennzeichnet worden, also der Winkel, der für die Kategorie asozial stand. Und ich habe auch noch einen anderen Fall aus Oberösterreich. Das sind zwei Frauen nach § 129 1 b verurteilt worden und sind auch mit einem schwarzen Winkel als Asoziale in ein Konzentrationslager gekommen. Zu sagen ist, dass es da allerdings so zu einer Mehrfachdiskriminierung gekommen ist. Also das waren Personen, die vorbestraft waren, die deren Lebensweise irgendwie als deviant wahrgenommen wurden. Also die quasi nicht wie von den Nazis gewollt irgendwie in das Volk gepasst haben, die ihnen halt nicht gepasst haben. Also das hat dann quasi, diese Verurteilung war dann nochmal so, okay, was Ausschlaggebendes, wo man quasi sie bei der Kripo sitzen, wo man begonnen hat, gegen sie zu ermitteln, sie verurteilt hat, sind ins Gefängnis gekommen und bei den beiden Frauen aus Oberösterreich, die sind direkt vom Gefängnis rückübersteuert worden an die Polizeidirektion und von dort dann ins Konzentrationslager deportiert worden. Bei der Person aus Kärnten war es ein bisschen anders. Die hat auch ihre Haftstrafe im Zuchthaus abgesessen, ist freigelassen worden, obwohl eigentlich die Polizei schon angeordnet hatte, dass sie ins Konzentrationslager Uckermark kommt. Da hat der Briefverkehr allerdings nicht von der Zeit her gestimmt und Johanna P. ist schon früher entlassen worden. Und sie dürfte sich dann ein Jahr auf freiem Fuß befunden haben, ist dann irgendwie wieder aufgegriffen worden und dann nach Ravensbrück deportiert worden. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu betonen, dass da immer dass man das nicht so eindimensional sehen darf. Also es wirken Dinge zusammen, die dann zu diesem zu so was Schrecklichem führen.
Das heißt, man kann wahrscheinlich auch jetzt nicht sagen, wie viele Frauen waren es, die in KZs gelandet sind, oder wie viele waren es, die ermordet worden sind. Das weiß man wahrscheinlich nicht so wirklich, oder?
Nein, also da müsste man, glaube ich, eher die Recherche jetzt anders aufstrecken. Da müsste man eher beginnen, in den Archiven von den Konzentrationslagern zu recherchieren, was unter anderem auch Claudia Schoppmann schon gemacht hat. Also der Weg von den Gerichtsakten ausgehend würde dort nicht so gut funktionieren. Also da habe ich jetzt einzelne Beispiele, wo ich das habe nachverfolgen können, aber das kann man jetzt, da kann man keine pauschale Aussage dazu treffen.
Du hast ja 80 Gerichtsakten von 150 Frauen untersucht. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben über vielleicht Themen, die immer wieder aufgetaucht sind und vielleicht auch Geschichten, die dich besonders beeindruckt haben?
Was ich ganz interessant fand, also zum einen, was ich versucht habe, jetzt vor allem in dem Buch darzustellen, sind ganz unterschiedliche Geschichten. Was ich interessant fand, ist, dass so diese Dynamiken, eben, wie versuche ich die Schuld vor mir zu weisen, dass das ein bisschen ähnlich ist manchmal. Mhm. Also die Verteidigungsstrategien sind teilweise ähnlich, dass Personen gesagt haben, naja, ich war gar nicht irgendwie aktiv dabei, ich habe mich eher nur passiv verhalten. Und das habe ich mir schon ein bisschen angeschaut. Das ist interessant, dass dann die Kripo auch darauf anspringt, auf dieses aktiv-passiv, und dann schaut, okay, welche Person ist eher maskulin konnotiert, welche eher feminin. Und dann tatsächlich die Urteile gegenüber den maskulin konnotierten und aktiv konnotierten Frauen höher ausfallen als die gegenüber den passiv-feminin konnotierten Frauen. Das ist ganz interessant. Mhm. Ja, ansonsten ist es schwierig, vor allem Ähnlichkeiten zu finden, weil sie ja aus ganz unterschiedlichen Räumen sind. Also wir haben Wien, die Hauptstadt, wo das städtische Leben ein anderes ist als jetzt zum Beispiel in Tirol. Zum Beispiel in Wien, ein Fall, der recht spannend ist, ist von zwei Zwangsarbeiterinnen, die bei der Fabrik Manner Zwangsarbeit haben leisten müssten und im 19. Bezirk in einem Zwangsarbeiterlager gelebt haben, sich dort kennengelernt haben und verurteilt wurden. Und da verliert sich dann auch die Spur. Also eine der beiden ist tatsächlich irgendwie geflohen, hat nie die Haftstrafe angetreten. Die andere hat ein Jahr eine Zuchthausstrafe absetzen müssen. Und das sind natürlich von Zwangsarbeiterinnen ganz andere Lebensrealitäten, als zum Beispiel, wenn wir jetzt anschauen, einen Fall aus Tirol, wo zwei Frauen im Reichsarbeitsdienst gearbeitet haben. Also die tatsächlich Anhängerinnen vom Nationalsozialismus waren. Also das ist total schwer zu vergleichen. Einerseits Zwangsarbeiter, die gelitten haben unter diesem NS-Regime, und dann wieder auf der anderen Seite Personen, die beim Reichsarbeitsdienst gearbeitet haben. Und das ist dann natürlich schwierig, da irgendwie pauschal etwas zu sagen. Also es ist ganz wichtig, dass auch diese Personen sehr mehrdimensional zu sehen sind. Also manchmal schwingt auch diese Opfertäterinnen, das verschwimmt. Das kann man nicht immer so klar sagen.
Gab es Geschichten, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind oder die dich besonders berührt haben?
Ja, also die Geschichte, die ich vorher von der Johanna P. erzählt habe, da habe ich auch selber sehr viel emotionale Arbeit leisten müssen, wenn es dann um die Recherche geht, wie ist die Person ins Konzentrationslager gekommen, wo hat sie dort gearbeitet. Und
magst du kurz was erzählen vielleicht über die Geschichte von Johanna P.?
Ich versuche sie kurz zu skizzieren. Also Johanna P. ist zwangsbehandelt worden in einem Krankenhaus in Klagenfurt, im Gau-Krankenhaus Klagenfurt. Und sie hat dort zwei andere Frauen kennengelernt und mit denen Geschlechtsverkehr gehabt im Krankenhaus und ist dann denunziert worden. Die Kripo hat sie festgenommen und hat sie als sittlich vollkommen verkommen stigmatisiert. Und Johanna P. ist eben zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt worden und ist da unter anderem Geheimprostitution vorgeworfen worden. Auch, dass sie eben geschlechtskrank sei. Also sie ist wirklich mehrfach stigmatisiert worden und ist dann in das Frauenzuchthaus Eichach in Oberbayern gekommen und ist dort knapp ein Jahr inhaftiert worden Und ich habe da auch die Gefängnisakte vom Frauenzuchthaus Eichach eingesehen und da ist unter anderem von ihr selber schriftlich festgehaltener Lebenslauf. Über 2 Seiten ist er, also unter anderem im Buch auch abgebildet, wo sie ungefähr ihren Lebensweg beschreibt. Und sie hat schon eine sehr, sagen wir mal, zerritterte Jugend gehabt, also ihre Eltern haben sich getrennt und war dann auch kurzzeitig im Reichsarbeitsdienst. Ihre Mutter wollte das nicht, hat sie von dort wieder rausgeholt und dann hat sie irgendwie nicht mehr so wirklich einen Anschluss gefunden, hat begonnen, sie sagt, schreibt einen Blödsinn nach dem anderen. Mhm. Und ja, ist dann herumgezogen, teilweise war sie wahrscheinlich auch obdachlos, hat manchmal bei ihrem Vater gewohnt. Und das kann man alles ungefähr auf diesem Lebenslauf so nachlesen. Es ist natürlich sehr schwierig zu sagen, was stimmt davon wirklich. Also es ist eine furchtbare Zwangssituation, da wird man im Gefängnis hingesetzt, da wird einem gesagt, bitte schreib jetzt deinen Lebenslauf. Also
ja.
Man weiß nie, was ist daran jetzt wirklich wahr, was... Also das muss man immer natürlich mit Vorsicht behandeln. Aber so ungefähr kann man das so festhalten. Und dann findet eben diese Korrespondenz statt zwischen dem Zuchthaus und der Polizei. Und die Polizei schreibt eben im Zuchthaus, ja bitte nicht Johanna P. entlassen, sondern direkt nach München und dann von dort in das Konzentrationslager Uckermark überstellen. Das Konzentrationslager Uckermark war unmittelbar neben Ramsbrück und das ist von den Nationalsozialisten Jugendschutzlager genannt worden. Also das ist nichts, das darf man nicht falsch verstehen. Das war auch ein Konzentrationslager eben für jugendliche Mädchen. Und dort hätte sie hinkommen sollen. Dieser Brief ist aber allerdings zu spät eingetroffen und sie ist freigelassen worden, konnte wieder nach Klagenfurt zurückkehren zu ihrem Vater. Dann verliert sich ein bisschen die Spur und ich weiß nicht, warum sie dann wieder aufgegriffen wurde. Und dann als nächstes Dokument habe ich, dass sie nach Ramsbrück gekommen ist. Zu dem Zeitpunkt, wo sie nach Ramsbrück deportiert wurde, war das Konzentrationslager Uckermark schon aufgelassen. Also vielleicht hätte sie da dann auch nach Uckermark kommen sollen, ist aber nach Ramsbrück gekommen. Und war dort bis zum 7. März 1945, ist dann aus Ramsbrück nach Mauthausen deportiert worden und hat dort, also auf dem Zettel für diese Häftlingspersonalkarte ist kein Todesdatum vermerkt. Mhm. Und ich weiß nicht genau, was mit ihr passiert ist, aber wahrscheinlich ist es, dass sie die Befreiung von Mauthausen überlebt hat. Mhm. Aber und dann habe ich sie leider nicht mehr finden können. Also auch Gräbersuche haben keine Ergebnisse gebracht. Mhm. Was dann wirklich passiert ist, weiß ich leider nicht.
Du hast den Nachnamen jetzt nur als P angesprochen. Es ist ja im Buch auch so, dass sehr viele Namen, ich gehe mal davon aus, anonymisiert sind. Also ich gehe mal davon aus, die sind sie bekannt und du hast sie anonymisiert. Ja. Warum denn?
Also in Österreich ist es so, dass jedes Bundesland sein eigenes Archivgesetz hat und diese Archivgesetze unterschiedliche Schutzfristen vorschreiben. Mhm. Und das Kärntner Archivgesetz schreibt eine Schutzfrist von 110 Jahren vor. Das heißt, entweder es muss der Tod der Person nachgewiesen sein oder ihr Geburtsdatum muss außerhalb der letzten 110 Jahre liegen. Mhm. Und bei Personen, die eben, sagen wir, vor 109 Jahren geboren sind, muss ich sie anonymisieren. Mhm. Das ist einfach das Gesetz.
Das hat aber rechtliche Gründe.
Das hat rechtliche Gründe, genau. Mhm. Und bei den Personen, wo diese rechtlichen Gründe nicht mehr zugetroffen haben, habe ich sie beim vollen Namen genannt, weil also Homosexualität ja nichts ist, wofür man sich da jetzt zu schämen hat. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Was ich auch noch als Thema einfach spannend finde, ist, dass damals ja so Begriffe wie lesbisch oder bisexuell, queer sowieso schon noch gar nicht, das waren ja alles irgendwie noch keine geläufigen Bezeichnungen oder noch nicht existente Bezeichnungen. Wie haben sich die Frauen denn selbst bezeichnet?
Also queer, keine falsche Begriffe, ja, genau. Nicht. Aber sie hätten sich auch nicht, also mit den Personen, die in den Gerichtsakten vorkommen, hätten sie nicht selbst als lesbisch bezeichnet. Also das ist dann eher als abfälliger Begriff von DenunziantInnen benutzt worden.
Also den Begriff gab es, aber es
gab es ja, schwul auch, lesbisch gab es auch. Mhm. Also interessant ist auch, dass von Frauen, die lesbisch waren, auch oft als Schwule gesprochen wurde.
Ah ja.
Ja, also die Begriffe gab es, waren aber negativ konnotiert und wurden als Abwertung verwendet. Mhm. Also nicht als positives Selbstbild. Mhm. Also das ist überhaupt zu sagen, also die Frauen hatten kein Selbstverständnis als Homosexuelle. Mhm. Das hätte ihnen auch nichts also das ging in den Gerichtsakten geht es auch nicht primär darum. Mhm. Da geht es nicht um die sexuelle Orientierung, sondern es geht darum, in dem Verfahren geht es darum, einen Tatbestand zu legen. Mhm. Und der Tatbestand ist die sexuelle Handlung und nicht die sexuelle Orientierung. Mhm. Also es ging einfach darum, hatten die beiden Geschlechtsverkehr oder nicht. Und dann ist es eigentlich egal, ob man jetzt sagt, sie sind heterobi oder homosexuell.
Ja. Aber welches, das würde mich halt interessieren, so vielleicht kann man das auch gar nicht mehr nachvollziehen aus einer heutigen Perspektive, welches Selbstverständnis hatten Leute damals? Gab es überhaupt das Konzept einer sexuellen Orientierung in diesem Sinne?
Ja, das schon. Also die Sexualwissenschaften, mhm. Hirschfeld, Espal, die waren ja Moll, die waren ja alle mhm. schon am Arbeiten. Also das gab es schon. Mhm. Aber das kann man jetzt so anhand der Gerichtsakten, wenn ich von der Quelle ausgehe, mhm. kann man darauf nicht schließen. Mhm. Was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, ist ja, dass diese Gerichtsakten ganz stark die Perspektive der VerfolgerInnen widerspiegeln. Das sind keine Selbstbilder, die ich da habe. Mhm. Außer es ist mal ein Ego-Dokument wie ein Brief oder so mhm. dabei. Mhm. Aber auch diese, man muss immer im Hintergedanken haben, auch diese Zeuginnen, die Zeuginnenvernahmen und auch die Vernahmung von den Beschuldigten, das ist ja, die sagen das zwar so ungefähr, aber dann schreibt es irgendein Schriftführer auf und mhm. formuliert das teilweise auch um. Oder durch Fragen wird etwas impliziert. Also das waren auch Suggestivfragen. Mhm. Also das ist ganz schwierig, jetzt anhand dieser Gerichtsakten irgendwas, das Selbstbild der Personen mhm. zu sagen. Mhm. Da müsste man sich ganz andere Quellen anschauen. Mhm. Wenn man jetzt in die sexualwissenschaftliche Literatur geht, dann gibt es, Hirschfeld hat Studien mit Personen durchgeführt, da mhm. könnte man das jetzt mhm. nachlesen und da vielleicht mhm. mehr in die Richtung arbeiten. Mhm. Aber es ist ja, interessant wäre vielleicht eher so in Richtung Briefe, da halt mhm. mit Ego-Dokumenten zu arbeiten, mhm. weil auch die Studien, die Hirschfeld so durchgeführt hat, ist ja auch wiederum von ihm etwas verarbeitet ist. Also, mhm. ja.
Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass, also es war ja während der NS-Zeit, war ja Heinrich Himmler auch sehr relevant für die Verfolgung von Homosexuellen. Der hat ja männliche Homosexuelle als Staatsfeinde betrachtet und dann hat er 1936 eine Reichszentrale zur Bekämpfung von Homosexualität und Abtreibung eingerichtet. Und da ist meine Frage, warum wurde beides unter einem Gebäude, also sowohl physisch unter einem Gebäude untergebracht, mhm. aber auch in einem, sozusagen unter einer Überschrift gedacht, Abtreibung und Homosexualität. Warum war das irgendwie so ein Thema?
Ja, damit hat sich Claudia Schoppmann auch schon sehr intensiv mhm. auseinandergesetzt und sie hat eben gesagt, dass die Frauen jetzt weniger von der homosexuellen Verfolgung betroffen waren, sondern es eher um diese Abtreibungsdimension gab. Und das würde ich sagen, es hat einfach mit der Geburtenkontrolle zu tun. Mhm. Also, dass eben homosexuelle Männer, wenn sie homosexuell sind, können sie keine Kinder mehr bekommen. Und das spielt dann auch wieder in dieses Argument rein, aber homosexuelle Frauen sind immer noch zeugungsfähig. Mhm. Und Frage der Abtreibung.
Aber wären doch homosexuelle Männer auch grundsätzlich?
Zeugungsfähig, ja. Wenn ein homosexueller Mann mit einer Frau Geschlechtsverkehr haben soll?
Ja, eine Frau wäre ja auch nur, also eine homosexuelle Frau wäre ja auch nur dann zeugungsfähig, wenn sie mit einem Mann.
Ja, aber ich, also ein homosexueller Mann, wenn er an Männern, also wenn er Männer attraktiv findet und dann mit einer Frau Geschlechtsverkehr haben muss.
Du meinst, da gäbe es Erektionsprobleme.
Es gibt, okay, gut. Ja. Also das ist auch, glaube ich, auch so.
Das ist
Punkt.
Die Idee dahinter.
Das ist okay. Die Idee, also die Frau kann immer noch vergewaltigt werden.
Ja.
Ja. Ja. Also vielleicht da auch, es gab in Konzentrationslagern unter anderem Frauen, die sich zwangsprostituieren mussten. Also es gab Bordelle in Konzentrationslagern mhm. und da haben zum Beispiel auch Männer, die als homosexuell verfolgt wurden, unter anderem quasi unter Beweis stellen müssen, dass sie es jetzt nicht mehr sind und mussten dann mit den Zwangsprostituierten Geschlechtsverkehr haben, mhm. während KZ-Aufseher das beobachtet haben. Mhm. Also das spielt da eben auch rein in diese Frage, wer ist zeugungsfähig? Ja.
Okay, das ist der Punkt, das habe ich nämlich die ganze Dinge nicht verstanden.
Ja, es geht um das, okay, ja, also die Frau ist insofern immer noch zeugungsfähig, indem sie vergewaltigt werden kann.
Ja, ja.
Ein Mann kann, ist schwierig, wenn er...
Ja.
Ja.
Okay.
Ja, es ist manchmal ist es so.
Ja.
Die Dinge sind halt einfach nicht so, ja, ja.
Ja, und es ist halt auch einigermaßen belastend, dann wirklich diesen Weg zu gehen und wirklich drüber nachzudenken.
Ja, das...
Also, ja. Ja, genau.
Also man liest ja auch unglaublich viele sexuelle Details in diesen Gerichtsakten. Mm. Und das ist dann... Ich muss irgendwie versuchen, sich diesem Voyeurismus nicht hinzugeben und das irgendwie auch alles zu beschreiben. Also es ist für einen selbst ja auch unangenehm. Deswegen versuche ich davon immer ein bisschen Abstand zu halten, weil... Eigentlich will ich das ja jetzt auch gar nicht wissen.
Ja, ja.
Und ja, also das in den Gerichtsakten sind diese Tathandlungen genau beschrieben. Also Tathandlungen in dem Sinne, dass das ja eben der Tatbestand war, das Paragraph 129 ZB.
Ja. Wie gelingst du dich abzugrenzen, auch von den belastenden Inhalten deiner Forschung?
Also es ist so ein bisschen phasenweise. Mhm. Es kommt dann immer wieder darauf an, wie viel ergänzende Literatur ich dazu lese. Wenn ich nur in den Gerichtsakten drinnen bin, ist es gar nicht so schlimm, weil man dann manchmal schafft, den Kontext irgendwie auszublenden. Das ist in den Gerichtsakten, wird ja auch die Gewalt, die den Personen widerfährt, nicht zum Ausdruck gebracht. Also die Gerichtsakten vermitteln den Eindruck, dass die Personen, die Kripo-BeamtInnen, es gab auch die weibliche Kriminalpolizei, deswegen gender ich das, dass die alle gewissenhaft irgendwie ihrer Arbeit nachgegangen sind. Mhm. Also da funktioniert es, das ist dann halt einfach wirklich unangenehm, die Sachen zu lesen, aber es ist, wenn man diese Gewalterfahrung dann nicht so direkt vor Augen hat, wenn man dann ganz eine Literatur hat, wenn man dann zu Konzentrationslagern recherchiert, dann ist es schon sehr schwierig für mich. Aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Also ich arbeite jetzt doch schon recht lange damit und ja, also man lernt den Umgang sozusagen. Mhm. Aber man muss auch einfach immer wieder ein bisschen Abstand einbauen. Mhm. Sagen, okay, das ist ganz was anderes, das ist nicht mein Leben und versuchen dann abzuschalten und das beiseite zu legen. Mhm. Aber es ist nicht immer einfach.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Welche Entschädigungen gab es denn für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus jetzt sowohl in Deutschland als auch in Österreich? Und gab es da irgendetwas, was auch Frauen zur Verfügung stand?
Also die Anerkennung von Homosexuellen als Opfern des Nationalsozialismus hat erst sehr spät eingesetzt im Gegensatz zu den anderen Opfergruppen. Mhm. Und es war natürlich ein Problem, dass auch nach dem Nationalsozialismus der Paragraph 129 1b weiter bestanden hat. Mhm. Und da ist dann das Argument gebracht worden, ja, das, was auch schon vor dem Nationalsozialismus eine Straftat war, kann nicht etwas mit der Verfolgung im Nationalsozialismus zu tun haben. Und Personen, die im Nationalsozialismus als homosexuell verfolgt wurden, haben sich ja danach auch nicht getraut, unbedingt darüber zu sprechen. Es gibt wenige Ausnahmen, aber die Stigmatisierung hat er fortgesetzt. Mhm. Also, und die Verurteilung hat auch fortgesetzt, bis 1971. Das heißt, es war unglaublich schwer, dass sich da was in Gang setzt. Und es ist auch toll, dass sich jetzt Alma Sadisch entschuldigt hat für die Verfolgung in der Zweiten Republik. Aber ja, viele Personen auch. Mit der Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus 2005 haben auch viele Personen nicht mehr gelebt.
Ja.
Also es hat alles viel zu spät eingesetzt und ist auch teilweise nur symbolisch.
War das in Deutschland anders?
In Deutschland hat die strafrechtliche Verfolgung von homosexuellen Männern auch nach dem Nationalsozialismus weitergegangen. Mhm. Das heißt, wann genau da Entschädigungen eingesetzt haben, weiß ich leider nicht genau. Aber da war das ein ähnliches Szenario, da haben sich Männer auch nicht getraut, darüber zu sprechen. Hätte man ja auch wieder damit rechnen können, dass man wieder dass Wiederermittlungen gegen einen einsetzen. Ja. Also auch eine Abwägung, okay, welcher Gefahr setze ich mich da jetzt aus, wenn ich darüber spreche.
Gab es irgendwelche Frauen, die bekannt waren, die danach darüber gesprochen haben in Österreich?
Als die strafrechtlich verurteilt wurden, würde mir jetzt keinen Namen einfallen.
Ich habe nämlich,
also, versucht drauf. Dorothea Neff, aber die ist ja nicht verurteilt worden.
Ja,
also.
Die hat auch, ja genau. Ja. Ich habe nämlich auch versucht herauszufinden, ob es irgendwelche Namen gab oder irgendwelche Menschen, die dann selber ihre Geschichte erzählt haben, aber ich habe wirklich niemanden gefunden.
Ja. Ich meine, aber das ist ja auch... Ja.
Was ich besonders tragisch finde, weil ich finde es immer wieder besonders wichtig, von Menschen ihre eigene Geschichte zu erfahren und diese Möglichkeit haben wir, glaube ich, gar nicht.
Ich meine, es ist auch dazu zu sagen, dass die Personen, gegen die ermittelt wurde, dass das eine Gesellschaftsschicht war, die wenig Mittel zur Verfügung hatte. Mhm. Also eher arme Personen gegen AkademikerInnen ist zum Beispiel kaum ermittelt worden.
Spannend.
Ausnahmefälle.
Okay. Also warum ist das so gewesen?
Da gab es sicher in der oberen Gesellschaftsschicht einfach Mittel, dem auszuweichen. Mhm. Und ja, also das ist tatsächlich eine Klassenfrage. Mhm.
Es gab ja auch bekannte Burgschauspieler und so weiter, die dann, wo man wusste, dass die schwul sind, aber es wurde halt dann nichts getan.
Ja, so. Also der hatte, gab es Leute, die sicher die Mittel hatten, das zu umgehen.
Ja.
Aber ich habe auch, es wäre ja auch interessant, noch zu recherchieren, ob auch Ihnen ja noch diese Personen lebt. Mhm. Aber es ist natürlich unglaublich schwierig. Mhm. Das nächste, wo ich reingekommen bin, ist von einer Villacherin, da habe ich den Nachlass ausfindig machen können. Also da habe ich wirklich noch sehr lang den Lebensweg nachverfolgen können.
Das heißt, die meisten Leute, die Spuren haben sich dann irgendwo verloren.
Ja. Ja. Also die verlieren sich.
Ja.
Manchmal findet man noch das Grab. Mhm. Aber ja, es ist dann natürlich auch...
Warum ist das so? Warum verlieren sich die Spuren?
Naja... Die Frage ist, ob sie Nachkommen haben. Mhm. Wahrscheinlich die wenigsten, würde man jetzt eher sagen, dass sie Kinder hatten. Und es ist ja dann auch so die Frage, würden das die Verwandten, die Nachkommen, das dann überhaupt wollen? Würden die damit konfrontiert werden wollen? Mhm. Das ist dann auch... ich meine, es ist dann auch... einfach extrem schwierig. Man kann eine Meldeanfrage stellen und wenn man dann gar keine Anhaltspunkte mehr hat, wenn jemand im Konzentrationslager war, dann kann man nochmal schauen, ob es irgendwie in den Adressbüchern aufscheint, aber wenn sich dann in den Kriegswirren das Haus zerbombt wurde oder einfach umgezogen, ist dann unglaublich schwierig, das noch zu finden. Bei dem Fall, wo ich den Nachlass gefunden habe, war das durch Zufall, dass die Frieda Legert heißt, die hat ihr Haus, das sie besessen hat, verloren nach dem Krieg. Und da ist ein Zeitungsartikel in den 1950er Jahren über sie erschienen. Mhm. Und da ist der Ort angegeben worden, wo sie dann gelebt hat. Mhm. Und über eine Bekannte aus Villach, die hat Rosalia Kopeinig, die hat den Ort gekannt, ist dorthin gegangen und hat begonnen, mit Leuten zu sprechen und ist dann draufgekommen, dass über drei Ecken sie tatsächlich die Person kennt, die den Nachlass noch hat und hat mir den dann gegeben. Und ich hab ihn dann einsehen können und der ist jetzt auch gut untergebracht und ihre Geschichte ist festgehalten. Also das war so das Nächste, wo ich irgendwie drangekommen bin, was mit den Personen danach noch passiert ist. Ist dann auch spannend, dass, also da hat man dann das Gefühl, man dringt noch mehr in das Privatleben von den Personen.
Ja, klar.
Das ist auch nicht immer angenehm.
Ja, andererseits finde ich es total wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden. Ne?
Ja. Ja. Ist halt immer, finde ich, so ein bisschen ein schmaler Grat zu, wo stecke ich meine Nase jetzt unter Anführungszeichen rein und so quasi, wie komme ich jetzt eigentlich dazu, dass ich das lese? Also das wollten die ja auch gar nicht.
Ja.
Es ist... hat man manchmal so auch ein bisschen Gewissensbisse. Also es ist,
ja. Ich habe meine Fragen gestellt. Gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch loswerden würdest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe?
Was mir immer so wichtig ist, aber das glaube ich, habe ich schon gesagt, dass man diese Personen eben nicht so eindimensional sehen darf, dass sich diese Grenzen zwischen was hat wer getan, was ist wem widerfahren, dass es sich so vermischt und dass man auch quasi diese unbequemen Geschichten, die es gibt, dass man die auch erzählt. Also, dass man jetzt nicht nur diese wunderschönen, perfekten Geschichten irgendwie erzählt, sondern dass man diesen Geschichten mit, sagen wir jetzt mal, irgendwie mit Fehlern, dass man die auch vermittelt. Also, dass man den unbequemen, ambivalenten Geschichten auch seinen Platz gibt. Und dass die auch vorkommen dürfen.
Wo finden die Leute deine Forschung und dein Buch? Und wo können sie nachlesen, nachschauen?
Mein Buch gibt es, glaube ich, überall im Internet.
Kannst du jetzt nochmal sagen, wie es heißt?
Genau, Verbotene Beziehungen, weibliche Homosexualität im nationalsozialistischen Österreich, im Mandelbaum Verlag erschienen. Und ja, von Queen gibt es auch einen Sammelband. Vom Andreas Brunner auch das Buch, ist homosexuell verfolgt. Das hat nichts mit mir zu tun, aber auch einfach
auch im Mandelband.
Sehr empfehlenswert, auch im Mandelbaum Verlag erschienen. Und ja, ich hoffe, dass ich in 3 Jahren meine Dissertation fertig habe und wer weiß, vielleicht wird das auch publiziert. Aber ansonsten gibt es momentan von mir eben das Buch und in Sammelbänden erscheinen manchmal Aufsätze. Das ist gerade was in Arbeit für die Stadt Linz. Und ja.
Kann man dir irgendwo auf Social Media folgen?
Nein, oder bist du dort? Ich bin ganz privat auf Social Media. Also okay. Von mir kriegt man nicht so viel mit, okay. Muss ich gestehen. Aber ich habe.
Ist auch für die eigene psychische Gesundheit die bessere Variante, muss ich sagen.
Aber ich bin im Juni voraussichtlich bei einer Buchpräsentation in Innsbruck. Mhm. Und im September eventuell habe ich einen Vortrag in Kärnten. Mhm. Also ich bin so ein bisschen in Österreich.
Und manchmal. Wo kündigst du das an? Ist das auf deiner Homepage dann oder wo
sieht man das? Nur über E-Mail-Verteiler.
Okay.
So, ja. Aber ich habe auch keine Homepage.
Die Uni Wien hat
eine Homepage, aber die kann ich nicht so gut aktualisieren, muss ich gestehen.
Okay.
Ja, ich bin da nicht so, bin da eher zurückhaltend.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja. Aber gut, Juni Innsbruck und dann
im September
in Kärnten.
Ja.
Gut, dann vielen lieben Dank dir.
Gerne, ich sage auch danke.
Vielen lieben Dank, Natascha, für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ich habe wieder einiges dazugelernt und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt mir ein E-Mail schreiben unter großetöchterpodcast@gmail.com. Ihr könnt Große Töchter auf Instagram folgen, @großetöchterpod, da könnt ihr auch eine Nachricht schicken. Oder ihr könnt mir folgen auf allen Social-Media-Plattformen als @FrauFrasel. Mittlerweile bin ich sogar auf TikTok, obwohl ich mich sehr lange dagegen gesträubt habe. Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, könnt ihr das, indem ihr diese Folge auf Social Media teilt, indem ihr euren Freundinnen, Verwandten, Bekannten, ArbeitskollegInnen vom Podcast erzählt und ihn weiterempfehlt. Ihr könnt den Podcast auch auf Steady supporten, steadyhqw.com/Große Töchter Podcast. Das ermöglicht mir, ihn weiterzumachen. Wir hören einander wieder in 2 Wochen. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.